Heute Abend möchte ich mich gern noch ein bisschen weiter in dem ganzen Thema Heilung bewegen. Das war für mich ein so tolles Seminar und es waren viele Bereiche, die Christoph berührt hat. Und es gab doch einen Bereich, der mich nochmal ganz stark auch beschäftigt hat, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe. Und da möchte ich heute Abend einfach noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Je mehr ich mich mit dem Thema Heilung und Glauben und Christen beschäftige, umso mehr sehe ich eins: Es gibt einen Unterschied zwischen der Heilung von Christen und der Heilung von Nichtchristen. Und es wird mir immer klarer, dass das wirklich fast zwei Welten irgendwie sind. Die Heilung von Christen, also die Heilung von Gott durch Christen und die Heilung von Gott an Nichtchristen. Und die meisten Christen, die meisten von uns kennen diesen Unterschied nicht, nehmen ihn auch nicht wahr. Und deswegen erleben viele von uns auch Frustrierendes im Bereich göttlicher Heilung. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir so wenig in den Gemeinden an göttlicher Heilung live erleben. Christoph hat gestern einige Punkte angerissen. Es ist mir wirklich wichtig, da noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Ich denke, wenn in unserer Gemeinde der Heilungsdienst effektiv werden soll, dann müssen wir diesen Unterschied kennen, nicht nur die Leiter, sondern auch wir alle. Und wir müssen gemäß dieser Erkenntnis auch anfangen, jeder einzeln zu handeln. Ich möchte euch bitten, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dass wir mal aufschlagen, das Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 47. Und wir wollen da mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet nach seinem Willen, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt, den Willen, und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Vater, und ich bete, dass du dieses Wort wirklich in Kraft zu unserem Herzen bringst. Vater, dass wir heute Abend verstehen, was du noch einmal durch die Predigt sagen möchtest. Herr, dass wir uns nicht nur nett unterhalten lassen, sondern dass wir verändert werden. Vater, dass dein Wort ein lebendiges Werk in uns tut. Herr, dass es uns zum Handeln anregt, dass es uns anregt, Entscheidungen zu treffen, dass es uns anregt, Vater, bestimmte Schritte in bestimmte Richtungen zu gehen, dass wir wirklich gesunde Menschen werden. Herr, und ich danke dir, dass Gesundheit dein Wille für uns ist, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass es einen klaren Plan und Weg dahin gibt. Amen. Wenn wir diesen Vers lesen, ich habe ihn früher auch oft gelesen und man liest so oft drüber hinweg und macht sich gar nicht tief Gedanken drum, dann geht es hier um ein Prinzip. Und zwar das Prinzip ist, Gott wird mit dir und mir gemäß unserer Erkenntnis handeln. Wenn du viel weißt, dann wird Gott von dir anderes und andere Dinge erwarten, als wenn du nichts oder nur sehr wenig weißt. Jeder, der Kinder hat und Kinder großgezogen hat, kennt das. Du kannst von einem Zweijährigen nicht das verlangen, was ein Elfjähriger kann oder weiß. Du kannst von einem Elfjährigen nicht das verlangen, was ein 18-Jähriger kann und weiß. Und du wirst von einem 18-Jährigen nicht das verlangen, was ein 45-Jähriger kann und weiß. Es gibt also gemäß dem Alter eine unterschiedliche Erkenntnis. Und genauso ist es mit uns Christen. Der größte Jammer in der Gemeinde Christi, denke ich mal, vielleicht weltweit, aber ich denke, immer wieder denke ich, dass besonders hier im Westen, in der westlichen Hemisphäre, ist der, dass wir immens viel wissen und gemäß unseres Wissens sehr, 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 sehr wenig tun. Ich glaube, in keinem Land der Erde wie bei uns haben wir so viel Zugang zu Literatur, christlicher Literatur, Filmen, Audiokassetten, Konferenzen, Seminaren, Predigten. Wir können hier in Deutschland die tollsten Redner erleben. Alles kommt nach Deutschland. Wir haben begnadete Prediger und Lehrer und Theologen. Wir haben eigentlich alles hier. Und trotzdem ist verhältnismäßig wenig praktische Erkenntnis in den Gemeinden vorhanden. Und es ist manchmal wirklich so, dass, wie es in Jesaja steht, mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Und das ist, denke ich, der erste Punkt, warum kommt Heilung nicht in dem Ausmaß zu uns, wie sie kommen kann? Weil wir nicht mehr in der Lage sind, wahrscheinlich richtig zu hören, was Gott sagt. Irgendwie rauscht das an uns vorbei. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es die Zeit? Ist es, weil wir in einer Mediengesellschaft leben, wo wir zugedonnert werden mit Informationen den ganzen Tag? Mit Sicherheit, ne? Aber ich denke, das ist auch ein Punkt, warum wir Christen vielleicht auch einfach, man lächelt immer so über das Wort stille Zeit. Aber vielleicht sollten wir das mal ein bisschen entkrampfen, auch von seinem religiösen Müll, der sich um dieses Wort angesammelt hat. Eine stille Zeit ist eine Zeit, die wird deshalb still genannt, weil einfach eben nichts anderes da ist als Gott. Und gerade in einer Zeit, wo so immens viel auf uns einstürzt wie in unserer Zeit. Man sagt ja heutzutage, ein Durchschnittsbürger heute sammelt in einem Jahr die Menge an Informationen an, die im Mittelalter ein Mensch ein ganzes Leben lang gebraucht hat, um sie aufzunehmen. Eindrücke, Bilder, Erkenntnisse, Nachrichten. Und ich denke, deswegen ist es für uns wichtig, dass wir ganz bewusst auch eine Zeit haben, in der es still wird, in der Gott durch sein Wort, durch sein Reden, durch sein Wissen zu uns sprechen kann. Ich denke, auch die Predigt ist so eine Zeit, in der wir vielleicht nicht unsere Gedanken irgendwo rumkreisen lassen. Ich habe Verständnis dafür. Manchmal geht mir es auch so. Es gibt langweilige Predigten, es gibt langweilige Prediger. Aber ich denke, da wo es, sagen wir mal, wirklich bei guten Predigern, so wie jetzt, also Christoph konnte man sehr gut zuhören, hatte ich das Empfinden, ne? Dass wir hier auch unserem Geist erlauben, still zu werden. Und ich denke, oh, eine Lampe. Eine gelbe Lampe. Und eine blaue nebendran. Und dann da, was sind denn das für Bilder hier an der Wand? Und da vorne predigt Christoph sich die Seele aus dem Leib. Ne? Und dann geht's weiter über die Pullover des Nachbarn, die Haarfarbe der Schwester da vorne. Und nach einer Dreiviertelstunde tauchen wir wieder ein in die Predigt. Und der Teufel hat es geschafft, dass wir im Wesentlichen schon, das ist schon vorbei. Ne? Stille Zeit, still werden, fokussiert werden. Vor Gott wird es einmal eine Zeit geben, wo du vor ihm stehst, nicht nur im Himmel, ich glaube, das wird oft auch jetzt in unserem Leben so sein, wo Gott von dir etwas fordert, wo er sagt, tu Rechenschaft. Und wenn du nicht aufgepasst hast, wenn du einfach gepennt hast, dann wird Gott sagen, hör mal, ich kann von dir gemäß deines Alters, deiner Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu das und das Wissen voraussetzen und erwarten. Du hast es 10.000 Mal gehört und jetzt fordere ich von dir ein, ich kann nicht. Wir haben letzte Woche einen tollen Film gesehen. Dann hat einer gesagt, ich kann nicht. Und dann hat der andere gesagt, ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Und der Satz gefällt mir. Das ist total richtig. Ne? Ich kann nicht, wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Hinter dem meisten verbirgt sich nämlich ein Ich-will-nicht. Nicht ich kann nicht, ich will nicht. Aber Jesus sagt hier, Gott wird uns nach unserem Willen richten. Und ich möchte euch einfach sagen, Krankheit, glaube ich, bei Christen hat sehr viel etwas damit zu tun, wie du den Willen Gottes kennst oder nicht kennst. Ungehorsam öffnet dem Feind Tür und Tor in dein Leben, in dein Leib. Wenn du das Wort Gottes kennst und du handelst nicht gemäß dem Wort Gottes, dann findet ein aktiver Ungehorsam statt. Ne? Ich will nicht. Und wenn du nicht willst, dann hat der Teufel ein legitimes Recht, diesen Bereich deines Lebens, in dem du nicht willst, zu betreten. Und in diesem Bereich wird er anfangen zu arbeiten. Gottes Absicht, Urabsicht eigentlich für seine Kinder, ist nicht Krankheit. Wir können gerne mal 2. Mose 15, 26 lesen. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. 2. Mose 15, 26. Markiere das mal dick in deiner Bibel. Ich ermutige die Christen immer, die Bibel ist kein heiliges Buch. Ne? Normalerweise solltest du deine Bibel alle 3 Jahre wegwerfen und dir eine neue kaufen. Warum? Weil sie so gelb verschmiert ist, dass du dann wieder eine neue brauchst, um wieder neu anzustreichen. Und jedes Jahr wird dir der Herr was anderes neu wichtig machen, was du dann gelb anstreichst. Aber bei vielen Christen ist die Bibel fast so ungebraucht, dass man denkt, es ist ein Relikt, ne? Das darf ja nicht berührt werden. Mich hat mal auch so ein Christ ganz entsetzt angeguckt, wie meine Bibel aussieht. Ne? Und das ist ja schrecklich, dass in so einem Buch malst du drin rum und du schreibst rein. Ne? Wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn du nicht weißt, wo was steht, dann wirst du in Stunden der Anfechtung immer dumm dastehen. Und das Einzige, was dir übrig bleibt, ist, du kannst dich nur auf deine Gefühle verlassen. Und das kann ich ja schon gleich sagen, deine Gefühle belügen dich. Deine Gefühle belügen dich, das Wort Gottes nicht. Das ist ein Problem. Wir haben auch im Gottesdienst, ich will jetzt niemanden hier an den Karren fahren, das ist wirklich nicht meine Absicht, aber die meisten haben im Gottesdienst nicht mal ihre Bibeln dabei. Weiß nicht warum. Ich habe ab früher als junger Christ habe ich die immer dabei gehabt. Und einen Gelbstift, einen Rotstift, einen Grünstift. Und dann ging's los. Zack, 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 zack. Und dann wird angestrichen. So habe ich die Bibel auswendig, weite Passagen wirklich auswendig gelernt. Ich bin unglaublich schlecht in Zahlen merken. Aber ich konnte mir immer eins merken. Das Wort Krankheit in dem Kontext, das stand ungefähr in der Mitte beim Jesaja, oben links und war gelb angestrichen. Linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Ne? Die Mathematiker, die merken sich die Zahlen, finde ich auch phänomenal. Ne? Ich bin kein Mathematiker. Aber eine Bibel solltest du einfach dabei haben. Und du solltest dich vielleicht mal einfach jetzt einfach mal nur fragen, warum hast du deine Bibel nicht dabei? Nicht jetzt als Anmache oder sondern warum eigentlich nicht? Versuch mal für dich selber eine vernünftige Erklärung zu finden. Und du musst jetzt auch nicht laut sagen, aber im Grunde genommen, ne, du hörst hier Verse, nicht jeder kauft sich die Kassetten am Schluss. Weil was passiert ist, du findest es vielleicht ganz toll, du gehst raus und spätestens am Dienstagnachmittag hast du 80%, 90% von dem, was hier gesagt worden ist, vergessen. 2 Wochen später, wenn der Teufel dich genau da angreift, erinnerst du dich an fast gar nichts mehr. Aber das, was du dir anstreichst, was du vielleicht auch mal mitschreibst, das bleibt da oben drin. Ich war jahrelang in der Industrie und im Handel tätig und ich habe viel Seminare auch gehalten, habe viel Ausbildung gehabt, auch als Seminarleiter. Und da gibt es so ein schönes Diagramm, ne, das so das meiste ist, wo du am meisten in deinem Kopf hängen bleibst, ne, ist das, was du selber tust. In dem Fall mitschreiben, unterstreichen und noch lesen. Da hast du den größten Gewinn von. Und Glauben funktioniert nur, wenn du weißt, wieso du glaubst, auf was du deinen Glauben gründen kannst. Und das ist das Problem, warum bei den meisten Christen Heilung nicht funktioniert. Es ist kein Glaube da, es ist kein Wissen da, es ist gar nichts da, es sind nur Gefühle da. Und Gefühle betrügen dich. Absolut. Also, jetzt fühle ich mich verdammt, vielleicht weil du die Bibel nicht dabei hast. Es ist einfach nur, nimm es einfach mal so als Ermutigung. Okay, Gott hat eine Verheißung gegeben. Und er sagte seinem Volk, dass wenn sie seinen Gesetzen gehorchen, wird er ihnen keine Krankheiten auferlegen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, ja, das gilt ja nur für Israel. Wir sind ja nicht Israel. Ne? Prediger, was redst du da für einen Schmarrn? Ne? Da musst du dir sagen, dass Paulus sagt, wir sind eingepfropft worden, Römer 8, in den Ölbaum. Wir haben teilhaftig des Saftes und der Wurzeln sind wir teilhaftig geworden. Dieser Bund ist sogar erneuert worden um den noch viel besseren Bund. Und diese Bündnisse sind nach wie vor auch intakt. Ich persönlich glaube daran, dass wenn wir als Christen, je mehr wir anfangen, das hat Christoph ja gestern auch gesagt, in der Linie Gottes zu leben, ich glaube, umso weniger wird Krankheit ein Problem für uns. Das müsste man einfach mal ausprobieren als Christ. Ich will mich nicht rühmen. Ich bin kein besonders frommer Mann. Das kann meine Frau bezeugen, ja. Aber ich bemühe mich wirklich, das, was ich erkenne, versuche ich umzusetzen von Gott. Und ich habe mein ganzes Leben lang nicht sehr viel mit Krankheit zu tun gehabt. Und da, wo Krankheit kam, habe ich immer wieder gelernt, auf Gott zu hören und mich zu beugen. Und es ging weg, ganz schnell. Ich glaube daran, dass wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und tust, was recht ist, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Ich denke, dass dies natürlich auch für Krankheiten gilt, die wir selbst verschuldet haben. Es gibt Ausnahmen. Das möchte ich auch. Bitte hört mir ganz genau zu. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Angriffe, wo du krank wirst. Weil du das Werk Gottes tust, wirst du angegriffen. Habe ich letztes Jahr in Indien erlebt, deswegen wäre mir sehr an euren Gebeten gelegen. Ich bin nämlich ganz überraschend dort krank geworden. Wir konnten auch sehr genau nachvollziehen, wieso und warum. Und da konnte ich nichts dafür. Das war einfach eine Attacke. Viele Menschen, die an strategischen Punkten sind, werden vom Teufel angegriffen, auch manchmal mit Krankheit. Aber ein Christ weiß, wenn er das Wort kennt, wie er sich dagegen auch wehren kann. Dann gibt es Prüfung und Bewährung. Hiob hat Christoph gestern ja auch gelehrt. Und dann gibt es noch den anderen Punkt, nämlich die Verherrlichung. Lazarus und der Blinde. Als Lazarus im Sterben liegt, sagt Jesus, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Der Blinde. Seine Jünger fragten Jesus, Meister, wer hat gesündigt, dieser Blinde oder seine Eltern? Jesus antwortet, es hat weder dieser noch seine Eltern gesündigt, sondern es soll die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar werden. Darüber reden wir heute Abend aber nicht. Wir wollen heute Abend den Fokus darauf setzen, was ist meine Verantwortlichkeit? Ich persönlich glaube, dass bestimmt 80% aller Krankheiten im Leib Christi in den Bereich unserer eigenen Verantwortlichkeit fallen. Und darüber reden wir heute Abend. Wir reden nicht über die 20%, die auch da sind, die wir nicht genau erklären können. Wir reden auch nicht darüber, dass es unsere Aufgabe ist, wenn jetzt ein Bruder oder eine Schwester krank ist, dass wir ihn zum Sünder abstempeln, der unbußfertig ist. Das werde ich auch nachher noch genauer erläutern. Denn ob wir Sünder sind, ist nicht die Aufgabe des anderen festzustellen, sondern das ist meine eigene Aufgabe. Das werden wir nachher lernen. Es ist mein Job, wenn ich krank werde, in diese Richtung mal zu überlegen. Nicht der Job von ihm oder ihm, wenn ich krank bin. Das nicht. Das taten ja die Freunde Hiobs in der falschen Weise. Ein Christ hat den Heiligen Geist in sich wohnen, deshalb hat er auch die völlige Erkenntnis, was gut und böse ist. Und weil ein Christ diesen Heiligen Geist hat und der Heilige Geist dir zeigt, wo du sündigst, wenn du ihn fragst, deswegen wird Gott mit dir auch anders umgehen als mit einem Nichtchristen. Ein Nichtchrist empfängt meines Erachtens, das ist auch das, was wir in den ganzen Evangelisationen der dritten Welt oft sehen, viel schneller Heilung weil Gott bei ihm gar nicht anfangen kann und sagen, hey, du machst das und das und das. Der weiß es ja noch gar nicht. Sondern dort heilt Gott, um sich selber zu verherrlichen, um den Menschen zu zeigen, wie überragend seine Kraft ist. Punkt. Aber bei Christen, da hat Wiedergeburt stattgefunden. Der Heilige Geist ist in dir eingezogen. Er wohnt in dir. Gott, der lebendige Gott, wohnt in dir. Die ganze Fülle der Gottheit lebt in dir. Gott hat die engstmögliche Gemeinschaft mit dir, die es überhaupt gibt. Nur die meisten Christen wissen das nicht. Für die meisten Christen ist der Heilige Geist der Wurmfortsatz Gottes, ne? Blinddarm Gottes. Ne? Aber Gott wohnt in dir. Und Gott kann zu dir sprechen. Und Gott möchte, dass du wächst, dass du trainiert wirst, dass du zu einer reifen Persönlichkeit wirst. Und deswegen hat Gott ein Interesse an der Charakterbildung von dir auch. Und wenn in deinem Leben Krankheit reinkommt, 80% davon, wie gesagt, ne, da wird Gott das einfach zulassen, um dir etwas zu zeigen über deinen Charakter. Und es ist dein Job dann, darüber nachzudenken. Es ist dein Job, darauf einzugehen. Es ist dein Job, vielleicht wieder beizusteuern und zu sagen, hey, da habe ich den richtigen Weg verlassen. Und es ist in der Tat, ich kann das nur bezeugen, da wo du Buße tust und umkehrst, kommt auch ganz schnell Heilung. Gott macht natürlich auch einen Unterschied zwischen einem Babychristen und einem reifen Christen. Jemand, der gerade mal bekehrt ist. Es ist ja interessant, oft die Jungbekehrten, wie schnell sie oft Heilung empfangen, wie schnell bei ihnen Wunder geschehen. Warum? Sie sind noch jung. Es ist euch mal auffallen, je älter ein Christ wird, scheinbar umso so weniger passiert. Scheinbar umso weniger Wunder geschehen. Das liegt zum Teil manchmal daran, weil sie gar nicht mehr weiter wachsen wollen. Oder weil sie meinen, es muss immer so leicht sein. Aber Gott sagt, hey, ich möchte, dass du dich weiterentwickelst. Das ist wie wenn du ein Baby hast und das Baby sagt, ich will nicht erwachsen werden, ich will immer das Schoppenfläschchen und Mamas Brust, das ist so fein, so warm, so weich, so schön. Dann stimmt was nicht. Und Gott akzeptiert auch nicht, wenn du als Christ sagst, ich möchte immer Babychrist sein. Ich will immer gleich, wenn ich nur den Mund aufmache, Gott von dir erhört werden. Das geht so nicht. Gott sagt, ich möchte, dass du eine reife Persönlichkeit bist. Und ich will dir nicht nur Babyerhörung geben, ich will dir großartige Erhörung geben. Ich will dir noch viel mehr geben. Das erfordert aber, dass dein Charakter, mein Sohn, meine Tochter, wächst. Gott möchte, dass du Dinge lernst und dass du Dinge umsetzt. Und wenn du das missachtest, das Lernen, das Umsetzen, dann wird dich das vor Gott einfach auch als ein Stück weit als ein Richter bringen. Und Gott wird dich wirklich fragen, hey, was geht hier ab bei dir? Was ist los mit dir? Johannes 5,14. Danach fand Jesus den Lahmen im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Zum Beispiel so ein anderer Vers, dieser Lahme, den Jesus am Teich Siloa findet. Und er heilt ihn, er trifft ihn später auch geheilt wieder. Und Jesus zeigt, dass Sünde hier ein Auslöser von Krankheit war. Jesus adressiert den Kranken ganz klar und sagt, hey, pass auf, dass dir nicht noch was Schlimmeres widerfährt. Sündige hinfort nicht mehr. Krankheit kam infolge von Sünde. Was ist Sünde? Das Wort Sünde heißt ins Deutsche exakt übersetzt Zielverfehlung. Ein Ziel verfehlen. Gott setzt uns Ziele. Gott gibt seine Gebote nicht, um uns zu ärgern, um uns den Spaß zu nehmen, um uns das Spiel zu verderben. Gott gibt seine Gebote, damit wir ein Ziel erreichen. Das Ziel ist Gesundheit, Zufriedenheit, Erfüllung, Freude. Gott möchte dir ein erfülltes Leben geben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben. Das ist Gottes Ziel. Und wenn du einen anderen Weg gehst, dann verfehlst du das Ziel. Und das hat Luther als Sünde übersetzt. Wenn wir das besser verstehen würden, aber das Wort Sünde ist für uns oft auch schon so komisch, hört sich das an. Aber nimm mal das Wort Zielverfehlung. Da steckt auch sehr viel Motivation dahinter. Gott möchte, dass du ein Ziel erreichst. Und Gott hat gute Ziele für dich. Krankheit ist also Zielverfehlung. Und das möchte Gott nicht. Und Gott warnt dich auch, wenn du gesund wirst. Hier ist eine Warnung drin auch, ne? Dass wenn du gesund wirst, dass du nicht wieder in das alte Muster zurückfällst. Es wird dann noch schlimmer. Ihr wisst, wie das auch mit dem Dämon ist, wo Jesus warnt, ne? Wenn der Dämon ausfährt und es bleibt ein Vakuum in der dämonisierten Person. Das heißt, sie lässt nicht Jesus wirklich an ihre Wunden und an ihre Sachen ran. Verweigert einen therapeutischen Ansatz vielleicht, ne? Ein neues Erlernen von neuen Lebensdingen. Dann kommt der Dämon zurück und es wird schlimmer wie vorher. Wir haben ja eine sehr intensive, über viele Jahre Straßenarbeit auch in Karlsruhe. Und wir haben sehr viel auch mit Menschen zu tun, die mit Sucht zu kämpfen haben. Wir haben oft erlebt, wie Leute auch es geschafft haben, aus dieser Sucht für eine Zeit rauszukommen. Und danach sind sie wieder reingefallen. Und jedes Mal ist es ein Stück weit schwieriger. Das Problem ist häufig das, weil du dir selber immer wieder Gedanken machst und denkst, jetzt habe ich versagt. Jetzt werde ich es erst recht nicht mehr schaffen. Mit jedes Mal mehr Versagen denkst du nämlich selber, ich schaffe es nicht. Ich habe ja schon dreimal versagt. Ich schaffe es nicht. Ne? Es ist also nicht mal Gott, der sagt, ich mache dir es jetzt jedes Mal schwerer. Es bist du selber, weil da kommt Verdammnis in dich rein. Deswegen warnt uns Jesus auch. Ne? Deswegen ist es aber auch so gut, dass wir als Christen wissen, dass mir vergeben wird, wenn ich komme. Auch da kann ich diesen Kreislauf der Selbstverdammnis durchbrechen. Okay. Wir täten also sehr gut dran, als Christen, wo immer wir krank, schwach oder angegriffen sind körperlich, zuallererst mal für uns selber zu prüfen, gibt es eine geöffnete Tür von Schuld in meinem Leben? Und das ist vielleicht mal ganz gut, auch mal zu sagen, okay, dann nimm dir vielleicht mal einen Tag Auszeit. Setz dich in eine stille Ecke mit einem Blatt Papier und einem Bleistift und dann fang an zu überlegen. Wir haben es gehört gestern, geh mal durch deine Beziehungen. Gibt es dort vielleicht Probleme? Geh durch deine geschäftlichen Aktivitäten. Gibt es dort Probleme? Geh durch deine Gedanken, durch deine Hobbys, durch deine Lebenshaltung. Gibt es dort offene Türen? Gibt es Sachen, die du vielleicht schon Jahre machst? Ne? Es ist ja nicht oft so, du fängst einmal an, was Falsches zu machen und gleich, bumm, kommt die Krankheit. Vieles geht Jahre. Und Sünde ist nicht immer nur das, was auf den ersten Blick böse ist. Du kannst auch gegen dich selber sündigen. Selbstverdammnis, Selbstablehnung, sich selbst fertig machen, sich selbst verdammen. Ich habe vor 8 Jahren eine schwere Depression fast über Nacht bekommen. Diese Depression war eigentlich ausgelöst worden durch eine Phase von fast 2,5 Jahren Selbstverdammnis. Wir waren damals noch Baptistengemeinde, sehr langweilig, eng, streng, kurzsichtig, anticharismatisch bis zum geht nicht mehr. Und ich war einer der Leiter. Ich hatte überhaupt gar keine Vision mehr für mein Christsein. Und ich habe angefangen, nicht mehr in der Bibel zu lesen. Ich habe nur noch Videos geglotzt, habe wieder Kampfsport angefangen, habe dies und das gemacht. Und Gott wurde immer weniger. Auch meine Frau sagte zu mir, Mensch, leg doch dein Amt als Ältester nieder. Was predigst du eigentlich noch sonntags? Ne? Und alles in mir sagte, sie hat recht. Aber ich konnte es auf der anderen Seite nicht zugeben, öffentlich. Ne? Und was machst du dann? Was passiert dann? Etwas in dir steht auf und sagt, du bist ein Scheißkerl. Du bist ein Heuchler. Du bist ein Drecksack. Und du sagst, ja, es stimmt. Aber du willst ja nicht zugeben, dass es so ist. Und dann kommst du in einen immer schlimmeren Kreislauf rein. Du klagst dich immer mehr an. Gleichzeitig siehst du keinen Ausweg und du tust dein religiöses Programm jeden Sonntag weiterspulen. Und was passiert irgendwann? Das geht nicht sofort. Aber mach es lang genug, dann setzt eine autoaggressive Reaktion ein. Dein Körper fängt an, sich selber zu zerstören. Yes, Marcolo, du weißt, wovon ich spreche. Und das war der Punkt, wo ganz plötzlich in einer Nacht diese Depression zugeschlagen hat. Das war so schlimm, dass ich dachte, ich sterbe. Und dann kam über eine Zeit Gott hinein und hat mich Stück für Stück überführt, wo die Fehler liegen. Und ich habe ganz schnell Buße getan. Ich bin in ganz, ganz kurzer Zeit geheilt worden. Mein Arzt sagt, das ist unmöglich. Ich glaube daran, dass wenn wir umkehren, egal von was, wenn wir wieder zurückgehen in die Wege Gottes, kommt sofort Heilung. Ich denke, wir könnten viele Zeugnisse hier auch hören von euch. Aber es ist gut, wie gesagt, wenn du in Krankheit bist, nimm diese Auszeit. Wozu ich dich auch ermutigen möchte, nimm doch vielleicht mal auch jemanden, den du gut kennst, an deine Seite. Frag doch mal einen guten Freund, dem du vertraust, wie nimmst du mich wahr? Fällt dir an mir irgendwas auf? Habe ich mich irgendwie in der letzten Zeit negativ verändert? Wenn du nichts findest, Es ist immer besser, sich selbst zuerst in so einer Phase zu prüfen, als irgendwelche Geister zu binden oder die Schuld in Umständen außerhalb von mir zu suchen oder vielleicht sogar bei anderen Menschen. Paulus sagt im Korintherbrief, wenn wir uns selbst richten, brauchen wir nicht gerichtet werden. Damit meint er nicht verurteilen, dass wir uns selbst verurteilen, sondern richten bedeutet, ich schaue hin und erkenne, was ist richtig und was ist falsch. Und wenn ich erkannt habe, was falsch ist, dann komme ich zu meinem Vater und breite das vor ihm aus, bitte ihn um Vergebung, bitte ihm mir zu helfen, den richtigen Weg zu gehen. Wenn ich es nicht alleine schaffe, nehme ich mir noch jemanden mit dazu und Heilung kommt. Jesaja 58,6 ist ein ganz anderes Gebiet. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Dann wird deine Heilung schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Jesaja 58,6-8. Ich möchte hier eine Sünde ansprechen, eine Zielverfehlung, die sehr weit verbreitet ist unter uns Christen und ich glaube, die mehr krank macht als alles andere. Und das ist die Schuld der Bitterkeit und des Zornes auf andere. Meine Bitterkeit und mein Zorn, meine unterdrückte Wut auf andere, mein Beleidigtsein, mein nicht wirklich vergeben können. Und das ist das Joch, von dem dieser Bibelvers spricht, das Joch, das du nämlich nicht nur auf dich, sondern auf den anderen legst. Du bindest den anderen, du fesselst ihn mit deiner Anklage, mit deiner Wut, mit deinem Zorn und hältst ihn gefangen in einem Gefängnis. Und Gott sagt ganz schlicht und einfach, gib frei, die du gebunden hast. Lass die los, auf die du ein Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Dann wird deine Heilung schnell voranschreiten. Diese Gefühle, die du hast, Bitterkeit, Zorn, Ärger, Wut, Beleidigtsein, Verletztsein, die sind wie eine Säure. Und Säure frisst. Und die braucht eine Zeit, bis sie frisst. Aber irgendwann ist sie durchgefressen. Und dann trifft sie auf Dinge, die wehtun. Sowas löst autoaggressive Kräfte in dir aus. Weil in dem Maße, wie du den anderen bindest, wirst du selber immer mehr gebunden. Und es zerfrisst dich selbst immer mehr. Und ich habe Leute erkannt, die waren regelrecht von Arthrose, Arthritis und Rheuma zerfressen. Warum? Weil sie wie ein Eimer voller bitterer Säure waren. Konnten nicht vergeben. Mussten Recht behalten, mussten den anderen festhalten. Und das zerstört. Es gibt auch so eine oberflächliche Vergebung. Naja, ich vergebe dir, aber vergessen, gell, ist es nicht. Vergiss es. Das ist keine Vergebung. Wenn, dann richtig. Der Standard für die Vergebung, die du gibst, ist der Standard, den Gott setzt. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Denn dieselbe Vergebung, die empfängst du ja tagtäglich von Gott. Und deswegen sollst du auch vergeben. Viele sagen, warum soll ich vergeben? Ich bin so gekränkt und beleidigt worden. Warum? Weil auch dir jeden Tag vergeben wird. Jede Stunde, jede Minute. Darf ich dich mal fragen, was glaubst du, wie oft du Gott enttäuscht am Tag? Ja, Marco, super, das ist ehrlich. Nicht nur jeden Tag, jede Minute, jede Stunde. Ich auch. Ich auch. Wenn der Tag rum ist, dann würde ich am liebsten manchmal meinen Kittel in die Ecke werfen und sagen, ach, geh in die Fabrik und schaff dort an der Werkbank. Ich bin es nicht wert, Pastor zu sein. Und es sind gar nicht mal so die bösen Sachen. Ne? Aber je länger du mit dem Herrn gehst, umso mehr kriegst du auch einen Geschmack für seine Heiligkeit. Und dann werden auch die kleinen Dinge, wo andere sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm, die spürst du. Aber Gott in seiner Güte vergibt dir jeden Moment, wann immer du zu ihm kommst, vergibt er dir. Als Petrus mit Jesus zusammen war und ihn fragte, wie oft muss ich vergeben, Jesus? Ist es genug, 7-mal? Da sagt Jesus nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Das ist 490-mal am Tag sollst du vergeben. Und wer die jüdische Zahlenmystik kennt, weiß, dass das nicht bedeutet, dass jemand mit einer Strichliste da sitzt. Ah, jetzt 498. Noch einen Schuss hast du frei. Jetzt kann ich dir nicht mehr vergeben. Sondern die Bedeutung 7 mal 7 bedeutet unbegrenzt. 7 ist die Zahl der Vollendung Gottes. In 7 Tagen hat Gott die Welt vollendet. Die Vollzahl Gottes. Unbegrenzt. Ja, Moment mal, aber wenn ich unbegrenzt vergeben soll, was darf ich dann erwarten? Gott wird es genauso mit mir machen. Und das ist der Grund, warum Gott von dir auch verlangt, dass du vergibst, weil er dir auch unbegrenzt vergibt. Wann immer du zu ihm kommst, empfängst du Vergebung. Und Gott sagt nicht, ich vergebe dir, aber ich vergesse es nicht. Die Bibel sagt klipp und klar, dass er unsere Sünden nimmt und sie hinter sich wirft in das tiefe Meer. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Tiefes Meer und hinter sich. Ne? Hinten hat man keine Augen. Gott schaut sie nicht mehr an. Das ist für uns natürlich sehr schwer zu verstehen, weil wir nämlich genau andersrum handeln. Wir schauen sehr wohl, was uns dieser Gauner da von einem Jahr angetan hat. Ne? Aber Gott nicht. Und deswegen erwartet Gott es von dir. Und Gott ist da sehr, sehr, sehr genau hinterher, wenn du nicht vergibst. Darf ich dir einen Vers vorlesen? Matthäus 5,25. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist. Damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst, wahrlich, ich sage dir, von dort wirst du nicht eher hinauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Es gibt noch ein anderes Gleichnis auch mit zwei Leuten. Einer schuldet dem König eine Riesensumme und er jammert und klagt. Und der König sagt, komm, okay, ich erlasse es dir. Er geht raus aus dem Palast, findet einen seiner Untergeben, der ihn eine verhältnismäßig kleine Summe schuldet, schüttelt ihn, würgt ihn, ich will die Kohle, sonst versklave ich deine Familie. Er sagt, ich kann es nicht, bitte gib mir Zeit. Nein, du kommst ins Gefängnis. Der König hört davon und er wird zornig. Und er nimmt diesen Mann und sagt, werft ihn ins Gefängnis, überantwortet ihn den Folterknechten. Er soll so lange gefoltert werden, bis er den letzten Heller bezahlt hat. Das gleiche Bild. Was passiert hier? Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch auf dem Weg bist. Was meint das? Du hast Krach mit jemandem. Puh, hat richtig geknallt. Deiner Meinung nach ist der andere im Unrecht. Naja, jetzt schnappst du ihn so und sagst so, jetzt bringe ich dich vor Gericht. Ne? Natürlich nicht vor irgendein Gericht, sondern ich bringe ihn vor das Gericht Gottes. Ne? Hier sitzt Gott, der Sigi. Ne? Und jetzt sage ich, Gott, guck mal, dieser Schweinepriester hat mir das und das und das angetan. Und ich will jetzt, ich will mein Recht, Gott, ich will, dass du ihn einfach bestrafst. Was macht Gott jetzt? Jetzt zieht Gott die dicke Gerichtsakte raus. Und interessanterweise blättert er nicht in seiner Akte, sondern, oh Schreck, ich sehe, wie er plötzlich beim Buchstaben D Halt macht, mein Pfeil rauszieht. Und ich sage, Moment mal, Gott, das ist ein Fehler, es geht hier um ihn, nicht um mich. Ne? Und Gott sagt, nein, Moment mal, ich muss erst mal gucken, ob deine Records clean sind. Ne? Und dann sagt Gott, aha, Moment mal, ha. Du, ich sehe, bei dir sind eine ganze Menge Schulden offen. Das ist ja, liebe Leute, du bist ja ein Hochkrimineller gegen diesen armen kleinen Wicht hier. Ne? Und dann sagt Gott, hey du, jetzt geh du mal nach Hause schön. Und dann hat Gott mich plötzlich am Schlawittchen gesagt, du bleibst mal hier. Und das ist das, was das Gleichnis hier sagt. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg, wohin, zum Gericht bist. Damit dich nicht der Gegner dem Richter überantworte und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wir können es uns gar nicht erlauben, einen anderen vor Gott ins Gericht zu ziehen und zu sagen, Gott, jetzt bestraf ihn. Ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, wo ich auf einer Konferenz war und ich war eingeteilt zu sprechen. Ein anderer ganz bekannter Sprecher hat sich so in den Vordergrund gedrängelt, dass ich nicht sprechen konnte. Ich empfand es als sehr ungehörig und sehr unhöflich und habe in der Nacht gegrummelt und gegrummelt mit Gott und gesagt, Gott, strafe den Hochmut dieses Bruders und seine Frechheiten. Ne? Und dann hat Gott genau dieses Spielchen mit mir gemacht. Und er hat gesagt, ich will, dass du ihn einfach vergibst. Wie oft hast du andere weggedrängt, anderen Raum genommen und hast es nicht gemerkt und hast es nicht mal böse gemacht. Und der Bruder hat es auch nicht böse gemeint. Vergib ihm. Er ist dein Bruder und er ist kein Konkurrent. Ich habe in der Nacht wirklich, war zutiefst erschüttert. Und das Ganze hatte einen so wunderbaren Turnout. Ne? Das war sagenhaft. Aber ich glaube, wenn ich festgehalten hätte und gesagt, Gott, ich will, dass du ihn richtest, dann hätte Gott ihn gerichtet. Aber bei der nächstbesten Gelegenheit, wenn ich vielleicht in meinem Umfeld jemand anderen den Raum weggenommen hätte, hätte Gott sofort mich gerichtet. Sofort. Und das ist der Punkt, den du und ich uns merken müssen. Und das kann in Krankheit enden. Was bedeutet es, den Folterknechten überantwortet zu werden? Das ist das Endprodukt von nicht vergeben wollen. Wenn der Folterknecht mit der Säure kommt, die dich langsam selber auffrisst, bis nichts mehr von dich übrig ist. Und solange du nicht vergeben kannst, wirst du aus dem Gefängnis von Bitterkeit, Hass, Zorn und Härte nicht rausgelassen werden. Du bist gefangen und du wirst gefangen bleiben. Vergebung ist der einzigste Weg. Und darum sagt Jesus, versöhn dich noch, solange du auf dem Weg bist zum Richter. Gott möchte dich nicht krank sehen. Aber ich glaube, das, was wir gerade eben gehört haben, ist ein Punkt, wo die meisten unter Krankheit leiden. Es liegt daran, nicht vergeben wollen, nicht richtig vergeben. Und das ist voll der Bumerang. Gib doch das bisschen Stolz dahin. Glaub doch und vertrau doch Gott, dass wenn der andere wirklich Unrecht getan hat, dass Gott ihn richten wird. Du brauchst ihn doch nicht richten. Und ich rede jetzt nicht von Mord und Totschlag und anderen Sachen. Ja, das Dramatische, das sind ja oft gar nicht mal die großen Dinge. Ne? Es sind ja eher so diese kleinen Pickigkeiten. Er hat mich beleidigt, er hat mich nicht angeguckt, er hat das zu mir gesagt, er hat mich dort ignoriert und ich bin dort nicht drangekommen und hier ist das nicht passiert. Ne? Okay, lass uns noch ein letztes Ding nehmen. Das Oberthema ist, wie können Christen geheilt werden? Das ist mir gestern nochmal neu geworden, Jakobus 5,14. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, dann wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag sehr viel, wenn es ernstlich ist. Zwei wichtige Dinge sind in diesen Versen enthalten. Die eine Sache, wir sehen wieder diesen kausalen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde. Und wir sehen wieder diesen Zusammenhang zwischen Sünde bekennen und gesund werden. Ohne Sündenbekenntnis keine Gesundheit. Funktioniert nicht. Und hier wird sogar noch ein Schritt weiter gegangen. Das heißt, bekennet einander eure Sünden. Hier ist die Rede von einem Bekenntnis, wo ich es dem anderen sage oder vielleicht einem Seelsorger mitteile. Man kann über in der katholischen Kirche vielleicht so manches auch theologisch nicht ganz korrekte finden, aber ich denke manchmal gerade die Ohrbeichte ist etwas, was gar nicht mal so schlecht ist. Es hat nochmal einen anderen Effekt, wenn ich es ausspreche. Und jemand, der auch wirklich eine geistliche Autorität hat, spricht mir im Namen Jesus Vergebung zu. Wenn ich zeige, dann passiert im Grunde auch nichts viel anderes, als dass ich euch Absolution erteile. Indem ich euch anhand der Bibel zeige, dass euch wirklich vergeben ist, wird mein zu euch sprechen, euch helfen, diese Vergebung anzunehmen. Das ist das, was eigentlich geschieht, auch bei Beichte und Sündenvergebung. Wir sprechen über die Vergebung, wir erklären die Vergebung und der andere kann sie annehmen, weil sein eigener Glaube vielleicht gar nicht mehr ausreicht, diese Vergebung anzunehmen. Das ist das, was Jakobus hier auch sagt. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch da mal drüber nachdenken, vielleicht einmal auch, wo ich nicht mehr weiterkomme mit meinem Seelsorger, mit meinem Pastor, meinem Hauskreisleiter, eben einer Person, der ich vertraue, mal darüber zu sprechen. Und es nicht nur in meinen Gedanken zu tun, sondern es auch offen zu machen. Der andere wichtige Punkt, und der hat mich heute Mittag nochmal sehr stark beschäftigt, das ist dieser Aufruf, wer unter euch krank ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Ich muss sagen, ich bin in meiner ganzen Karriere als Pastor, glaube ich, nur ein- oder zweimal von Kranken gerufen worden. Sigi, wie oft bist du gerufen worden? Ein-, zweimal. Rainer können wir nicht fragen. Weiß auch nicht, wie es bei den Hauskreisleitern aussieht. Ne? Aber es heißt hier interessanterweise die Ältesten. Und da ist was Interessantes drin auch zu erkennen. Ne? Wo liegt die Verantwortung? Bei wem? Nach diesem Vers. Bei den Kranken. Was ist oft die volkstümliche Meinung? Ja, da sitze ich nun mit einer schiefen Schulter. Wann entdeckt mein Pastor endlich, dass ich leide? Ne? Wann kommt er endlich mal auch zu mir nach Hause und betet für mich? Er muss das doch sehen. So läuft das normal, ne? In den Köpfen vieler Menschen. Aber die Bibel sagt, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten. Warum steht das wohl so da? Gott ist immer ein Gott, der unseren Glauben herausfordert. Der wissen möchte, ob wir es wirklich ernst meinen. Weil in diesem Fall wird nämlich ein Akt des Glaubens von dir als dem Kranken erwartet und nicht von dem Pastor, der vielleicht wie eine wilde Brummfliege in jeden Winkel der Gemeinde rumsummt und sich um alle verwundeten und verletzten Schäflein kümmert. Ich sagte eins, Glaube, Gebetserhörung, Heilung hat immer etwas mit dir und deinem eigenen Glauben zu tun. Wenn du nicht glauben kannst und willst, wird nichts passieren. Gott hat das leider so eingerichtet. Der rufe zu sich die Ältesten. Das hat manchmal vielleicht sogar etwas mit dem Überwinden einer Stolzbarriere zu tun. Ach, mit den Ältesten habe ich mich vor 3 Wochen gekracht. Jetzt kann ich die doch nicht anrufen, dass die mich salben. Oder der eine Älteste, den finde ich so blöd. Und der andere hat doch überhaupt gar keine Vollmacht. Ne? Und außerdem sind das doch eh alles Loser. Und ich soll die jetzt rufen? Ich gehe lieber ins Missionswerk zum Bruder Müller und lasse eine Gebetsnacht für mich beten. Ne? Oder Benny Hinn ist, glaube ich, nächsten Monat in Frankfurt, da gehe ich dorthin. Aber die Bibel sagt ganz klipp und klar, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, in der du bist. Ich sag dir was, und selbst wenn das Typen sind, die nicht an den Heiligen Geist glauben, die nicht an Krankenheilung glauben, die vielleicht sogar irgendwie total farblose Persönlichkeiten sind. Ich bin immer vorsichtig mit Beispielen, die dich betreffen. Man muss immer seine Frau fragen. Aber was ich sagen wollte, der Punkt hier ist, dass Gott von dir Glauben verlangt. Gott guckt nicht danach, ob der Älteste Glauben hat. Das interessiert Gott überhaupt gar nicht. Ob das eine graue Maus ist, die nichts drauf hat, das interessiert Gott gar nicht. Aber was Gott interessiert, hast du Glauben an mein Wort? Hast du Glauben an mein Wort? Finde ich in dir, mein Kind, den Glauben, der sagt, so steht's geschrieben, und weil es dort so steht und mein himmlischer Papa das geschrieben hat, mache ich's genau so. Denn andersrum gesehen zeigst du nämlich nur eins, dass du nicht an Gott glaubst, dass er dich heilt, sondern an Menschen, dass sie dich heilen. Das ist der Punkt. Und das läuft so nicht. Deswegen haben wir so wenig Heilung in den Gemeinden, weil wir eben doch auf die Menschen schielen, doch auf die Vollmächtigen schielen, doch auf die Typen schielen, die so eloquent da vorne auftreten. Darum geht's aber nicht bei Gott. Gott sucht deinen und meinen Glauben. Und das ist der Punkt, warum das hier steht. Und ich muss wirklich sagen, also es ist passiert fast gar nicht, dass man zu Kranken gerufen wird. Ne? Vielleicht ist es dann auch manchmal, wo man denkt, ach, jetzt will ich ja nicht meine Ältesten, meinen Pastor belästigen wegen dem bisschen, was ich da hab und so. Ne? Das ist ein Unsinn. Wenn du wirklich krank bist und wenn es nur eine blöde lästige Grippe ist. Warum nicht? Wenn du merkst, du kommst allein vielleicht nicht durch mit deinem Glauben. Hast du das verstanden? Es geht um deinen Glauben, es geht nicht um die Ältesten. Bei Silvia war es ja sogar umgekehrt. Ne? Da waren wir noch stramme Baptisten, da hat sie einen Nabelbruch gehabt, mit Röntgenbild alles festgehalten. Drei Ärzte haben unabhängig voneinander gesagt, sie müssen das operieren lassen, Frau Dahlke, sonst klemmt sich der Darm da ein. Und ich hatte genau diese Bibelstelle gelesen damals. Und irgendwie weiß auch nicht, so ein charismatischer Querschläger knallt in mein Hirn rein. Wir waren damals wirklich total gegen diese Dinge. Und ich sagte, das steht hier so im Wort, so müssen wir das tun. Und ich habe zu ihr gesagt, Silvia, wir müssen dich salben als Älteste. Nee. Aber da man als Mann natürlich das Haupt der Frau ist, ne? In dem Fall war das jetzt mal theologisch korrekt, hat ihr Nein natürlich nichts ausrichten können, sondern mein Ja war ausschlaggebend. Das hat Gott gesehen, Gott sei Dank. Ich musste dann nur noch meine Ältesten überzeugen. Und die haben dann, also gut, mit wenig Glauben, aber wir haben es gemacht. Ne? Um eine lange Geschichte kurz zu machen, wie viele Wochen später? 2 Wochen später ging sie zur finalen Untersuchung, wo dann auch gleich der OP-Termin festgesetzt werden sollte, bei dem besten Facharzt im Diak. Und er guckt die Röntgenaufnahmen an, guckt auf seinen Röntgenschirm, guckt nochmal und nochmal, sagt, also, Frau Dahlke, ich verstehe das nicht, aber das ist total zugewachsen. Da ist ein Fettpfropfen drin, wie wenn wir den eingesetzt hätten. Und sie hat nicht operiert werden müssen. Als sie noch ins Krankenhaus rein ist, was stand da auf der Tafel? Wir haben einen Gott, der da hilft. Und ja, für den Herrn, Amen. Aber Gott sieht den Glauben. Er sieht sogar den Glauben von einem Baptisten, der gar nicht an den Heiligen Geist glaubt, aber der ans Wort glaubt. Ich habe damals nur gedacht, das steht so im Wort. Und weil es so im Wort steht, mache ich das so. Weißt du, und das ist es, was Gott ehrt. Und du bist Christ. Du bist kein Typ von sonst woher, der Gott nicht kennt. Und weil du Gott kennst, möchte Gott, dass du anders handelst. Weil du Gott kennst, deswegen wird er von dir mehr verlangen. Deswegen wird er dich auch schlagen, wenn du nicht tust, wozu du berufen bist, was er erwarten kann gemäß deiner Erkenntnis. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Es gibt in Deutschland schon zweimal keine Entschuldigung zu sagen, ich habe es nicht gewusst. Und ich kann nicht, wohnt in der Ich-Will-Nicht-Straße, genau, das habt ihr euch gemerkt. Okay. Ich möchte einfach abschließen mit diesem Statement: Um den Kranken draußen zu helfen und zu heilen, brauche ich Glauben. Um als Christ geheilt zu werden, brauche ich Bußfertigkeit und Glauben. Das ist der Punkt. Und ich möchte einfach hier einen Punkt machen, möchte es jetzt auch nicht zu weit ausdehnen. Ich denke, dass das auch so das war, was Gott nochmal für uns speziell so mal als Nacharbeit nochmal mitgeben wollte. Wie werde ich als Christ geheilt? Und ich denke, der ganz, ganz wichtige Punkt ist der, dass du den Willen Gottes kennst. Der zweitwichtigste Punkt, dass du von ganzem Herzen vergibst. Allen. Jedem. Von ganzem Herzen. Und es ist eine einfache Wahl, ne? Gesund werden oder an meinem Zorn, an den anderen festhalten, den anderen gebunden halten. Und dann wird früher oder später wird dieser Zorn sich gegen dich wenden. Vielleicht geht es dir im Moment noch gesundheitlich gut. Aber je mehr du im Zorn bleibst, im Wut bleibst, in unterdrückter Wut gegen den anderen, wird die Krankheit in dir steigen und zunehmen. Sie wird dich langsam auffressen. Und die Liebe, die wird es vernichten. Ich denke, dass wir jetzt einfach kurz noch eine Zeit vor Gott verbringen. Wir wollen einfach dem Heiligen Geist noch ein bisschen Raum geben. Mal sehen, wie er uns führt. Relax einfach. Heiliger Geist, wir wollen dich einladen, dass du uns jetzt dienst, dass du zu uns sprichst. Vater, du hast ihn gesandt, damit er unser Lehrer ist, damit er unser Tröster ist. Von ihm ist gesagt, dass er es ist, der uns in alle Wahrheit führen wird, dass er der Beistand ist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das Wort, das wir gehört haben, in unseren Herzen festmachst, dass es der Feind nicht rauben kann, ich beanspruche das, dass es unser Leben verändert. Vater, ich möchte dich jetzt für alle bitten, die in diesem Moment auch fühlen, ich bin krank, ich leide in irgendeiner Weise. Herr, dass sie diesen Raum mit einer neuen Hoffnung erfüllt verlassen werden. Vater, dass du ihnen den Mut schenkst, Revision zu machen. Den Mut schenkst, Vater, Auszeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was ist in meinem Leben vielleicht nicht in Ordnung. Vater, und da, wo Krankheit ist, weil sie nicht durch Schuld und Sünde ausgelöst ist, sondern in diese anderen 20% reinfällt, da bitte ich in diesem Moment, dass du Glauben freisetzt in uns, Vater, dass dein Wort absolut sagt, du möchtest uns heilen. Dass dein Wort absolut sagt, Vater, dass du keine dieser Krankheiten auf uns legen wirst, wenn wir in deinen Gesetzen wandeln. So danke ich dir, dass Hoffnung da ist für diese anderen 20%, Herr, dass wir einfach nur glauben dürfen und standhaft glauben dürfen, standhaft dranbleiben dürfen. Dass wir handeln dürfen wie diese Frau, die 700 Mal am Tag um ihren Küchentisch marschiert ist und ihre Heilung proklamiert hat, Herr, und vom Leberkrebs frei wurde. Herr, aber für den anderen Bereich möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass du uns dienst, Vater. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo halten wir Menschen gefangen? In Bitterkeit, in Zorn, in Hass, in Wut. Vater, wo sind wir verletzt im Innern, wo wir glauben, Menschen haben uns verletzt? Wo sind wir verletzt, weil wir glauben, wir sind nicht in der Position, in der wir sein sollten? Bitte komm, Heilige Geist, und überführe uns jetzt in diesem Moment. Vater, und wir danken dir für die Vergebung, die wir in Christus Jesus bekommen haben. Wir danken dir, Lamm Gottes, dass du gekommen bist. Vater, in Angesicht dieser Vergebung bete ich, dass du uns hilfst, Herr, denen, die wir gebunden halten, zu vergeben. Dass du uns hilfst, Vater, denen, die wir gebunden halten, zu vergeben, weil du uns jeden Tag neu vergibst. Weil du dort am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hast. Weil wir der sind, dem du die so viel größere Schuld erlassen hast. Herr, wer sind wir, dass wir dem so viel Kleineren seine Schuld anrechnen? Herr, wir wollen nicht ins Gefängnis geworfen werden. Wir wollen nicht dem Folterknecht Satan ausgeliefert werden, der dann ein legitimes Recht hat, uns zu plagen. Vater, wir wollen ganz schnell bezahlen mit der Währung der Vergebung, der Freisetzung. Ich möchte dich einfach bitten jetzt, wenn du spürst, da ist jemand, bring diese Person jetzt vor Gott. Wir wollen jetzt keine aufstehen, hinsetzen, nach vorne Nummer machen. Da, wo du gerade bist, bring diese Person vor Gott und vergib ihr. Und wenn du es nicht kannst, dann nimm es als Hausaufgabe mit nach Hause. Beweg es in deinem Herzen. Hör dir die Predigt nochmal an. Beweg es in deinem Herzen. Aber komm ins Reine mit Gott. Und denk nicht, mir geht's doch gut. Die Zeit tickt gegen dich und die Säure frisst. Und irgendwann trifft sie dich, da wo es weh tut. Darum komm zum Frieden mit deinem Gegner, wo du noch auf dem Wege zum Gericht bist. Tu es jetzt. Wirf diese Last weg. Wirf den Hass weg. Schließ die Gefängnistüren auf, wo du den anderen gefangen hältst, und lass ihn frei. Vertrau deinem Gott, dass er auch für Recht sorgen wird. Dass er es ist, der ihn richten wird.